Als ich für mein Buch recherchiert habe, habe ich auch irgendwie meine Kinder und ihre Studienkollegen, die haben damals studiert, eingesetzt. Und die schönste Anekdote ist, dass ein Mädchen erzählt hat, wenn sie bei einer Prüfung durchfällt, ist sie traurig. Und sie muss sich trösten und geht zum H&M und kauft sich ein Leverl um 10 Euro. Wenn sie die Prüfung bestanden hat, ist sie glücklich, sie muss sich belohnen. Und was macht sie? Sie geht zum H&M und kauft sich ein Leverl um 10 Euro. Und wenn sie zur Prüfung gar nicht angetreten ist, dann hat sie viel Zeit, dann geht sie in der Stadt spazieren, schaut mal beim H&M vorbei, kauft sich allenfalls ein Leverl um 10 Euro. Und das ist in Wahrheit richtiger Konsumismus, den wir ja nicht quasi auf die Ebene von Mercedes und Yacht abschieben dürfen. Der Punkt einer konsumistischen Gesellschaft ist, wenn es zur richtigen Ausdrucksform des eigenen Selbst wird, der eigenen Identität wird, der eigenen Gefühle wird, einkaufen zu gehen. Wenn ich traurig bin, dann drücke ich das aus, indem ich einkaufen gehe. Und das fängt bei den 10-Euro-Geschichten an. Wenn ich fröhlich bin, wenn mir langweilig ist, ebenso. Und diese Unfähigkeit, Gefühle gleichsam anders auszudrücken, als indem ich etwas kaufe, was ich mir dann umhänge, das ist natürlich eine der interessanten Sachen dabei. Und das enthüllt gleichsam das Wesen einer konsumistischen Gesellschaft sehr viel besser als auf manches andere. Und dort kann man natürlich auch sagen, dort ist auch eigentlich das dünne Eis, auf dem man da spaziert, spürbar. Es hilft ja letztlich, die Gefühle gleichsam auf diese Weise auszudrücken, mit dem neuen Leibern, das da vorne so schöne Dekorationen drauf hat, und zu glauben, das hilft mir fürs Leben oder damit ist das Leben erledigt oder damit bin ich zu etwas geworden, was ich vorher nicht war. Das ist eine so dünne Angelegenheit, dass dann doch eigentlich durchbricht, dass es auf diese Weise nicht funktioniert.
Es gibt alle möglichen Versuche, statt sich von seiner nun mal irgendwie zugewiesenen oder vorgefundenen Orten der Welt zu entfernen, zu befreien oder auf ihn von einer anderen Seite auszusehen, gibt es natürlich weit verbreitet den Versuch, sich darin einzurichten und sich damit, sich das sozusagen eine Tradition, eine Kultur dafür zu reklamieren. Die Leute sind sehr stark interessiert an, was ich nenne, neotraditionellen Selbstdarstellungen. Mit neotraditionell meine ich, dass ich nicht auf irgendeine Tradition beziehe, mit der sie tatsächlich aufgewachsen sind, damit sie zu tun haben oder die ihnen auch ein Problem ist, sondern dass sie versuchen, sich in den Zusammenhang von Traditionen zu setzen, die sie quasi adoptieren. Das ist sehr weit verbreitet. Einerseits gibt es auf so einer ganz formalen Ebene, wie in diesem ganzen Reality-TV-Geschichte, wo die Leute die ganze Zeit angeschrien werden oder angehalten werden, ehrlich zu sein oder sie selbst zu sein oder wie es bei Big Brother heißt, die Hose runterzulassen. Und zum anderen sind es dann solche Sachen wie ethnische Selbstzuschreibung oder klassenmäßige Selbstzuschreibung, die ganze neue Bürgerlichkeit und so weiter.
Es gibt ein revolutionäres Potenzial in der Warenästhetik. Also da muss man ja auch nochmal trennen. Also wenn man es ganz scharf verwendet, würde man sagen, Warenästhetik ist alles das, was eben zum Verkauf beiträgt, bevor die Ware tatsächlich erworben ist, und dann Kulturindustrie in einem weiteren Sinne ist eben alles, was im Kapitalismus überhaupt an Ästhetischem produziert wird. Und in beiden Fällen würde ich sagen, also da gibt es sowas wie ein revolutionäres Potenzial. Und die andere Frage ist eben, ist das nicht was, was entweder selber ein Fetisch ist oder was sehr leicht fetischisiert wird? Und da würde ich sagen, wenn man jetzt ganz streng von der Fetischtheorie aus denkt, nicht unbedingt. Denn ich meine, also bei Walter Benjamin gibt es ja auch diese Formulierung, also von der Weltausstellung im 19. Jahrhundert als Wallfahrten zum Fetischcharakter, zum Fetischware. Also Benjamin hat das marxische Fetischkapitel so gelesen. Aber wenn man reinschaut, steht ja erstmal nur drin, die Verhältnisse der Menschen werden durch Dinge reguliert, durch die Verhältnisse von Dingen reguliert, und das heißt eben meistens durch das Verhältnis ausgetauschter Waren, und stellen sich den Menschen auch als Dinge dar. Und in beiden Fällen würde ich sagen, stimmt nicht ganz, wenn man es anwendet auf Warenästhetik und Kulturindustrie. Denn Warenästhetik und Kulturindustrie geht konstitutiv über das rein Dingliche hinaus, insofern als es eben immer ziemlich eng verschaltet ist mit dem menschlichen Affektleben, imaginären oder mit den Wunschvorstellungen. Also da würde ich sagen, ist ganz klar irgendwie was mit einem starken subjektiven Anteil. Und das andere ist, es ist auch nicht so, dass sich menschliche Eigenschaften unbedingt als Eigenschaften von Dingen darstellen, beziehungsweise gesellschaftliche Prozesse als Eigenschaften von Dingen darstellen. Das ist zwar schon gegeben in dem Sinne, dass man kulturelle Artefakte immer entschlüsseln muss. Also man hat ja irgendwie, selbst wenn man irgendwie eine Fernsehserie nimmt oder oder ein Gedicht oder ein Plakat nimmt, man muss es immer lesen, man muss es immer entschlüsseln. Insofern ist es schon ein Ding, das es aufspeichert, die menschlichen Beziehungen. Und das Interessantere von dem, was aufgespeichert wird, braucht eben auch relativ viel Deutungskraft, um dann freigelegt zu werden. Aber trotzdem würde ich eben sagen, es ist was anderes als die bloß quantitative Verschlüsselung. Es ist eben nicht der bloße Preis, sondern es hat ein qualitatives Moment. Es kann eben gedeutet werden, es kann gelesen werden und es kann umfunktioniert werden. Und das ist bei den Preisen von Waren, auf die sich Marx' Fetischtheorie ja erstmal bezieht, eher schwieriger möglich. Und wenn man jetzt aber in einem weiteren Sinne über Fetischisierung nachdenkt, dann ist es natürlich, sagen wir mal, sehr stark die Gefahr. Also revolutionäre Kulturen oder sich als revolutionär verstehende Kulturen neigen natürlich ungeheuer stark zu so einer Art, wenn nicht Selbstverherrlichung, dann zumindest sowas wie selbstbezüglicher Schließung. Also das heißt, das Che Guevara-Poster oder T-Shirt ist natürlich ein extremer Fall, aber jede Form von ästhetischer Kodifizierung kann auch ganz schnell zum Lifestyle werden. Und jede Gruppe, die an sowas teilnimmt, was zentral ästhetisch geregelt ist, kann auch ganz schnell eben, ja, dann wirklich aufgehen in so einer Szenebewegung, wo es eben nicht mehr unbedingt um das geht, was man eigentlich mal verändern wollte, sondern eher darum geht, den jeweiligen Gruppenstil aufrechtzuerhalten. Also diese Fetischisierungsgefahr, würde ich sagen, ist absolut gegeben.
Ich finde, dass so bestimmte Punk-Bands heutzutage mindestens genauso konservativ sind wie Händel. Also eigentlich fast noch wertekonservativer. Die Codes sind da so festgezurrt und so festgelegt, dass da echt nichts Flexibles mehr drin ist, sozusagen. Deswegen ist das ja auch immer so schwierig mit solchen Begriffen. Also heutzutage zu sagen, man macht Punk, hat damit eben sozusagen zu 100% nichts mehr mit zu tun, würde ich sagen. Also Punk hat ja auch mal Freiheit bedeutet und ein Gegenteil. Und das ist heute eben so gar nicht mehr der Fall. Deswegen finde ich ja Pop und den Ort von Pop und Rock eben auch so wahnsinnig abgestumpft und langweilig mittlerweile. Ich finde, heute muss man Rock against Rockism machen. Also das ist eigentlich genau das, wenn man das noch ernst nimmt sozusagen. Also wir haben uns irgendwann sehr schnell dafür entschieden, eher schicke Anzüge zu tragen, wenn wir auf eine Punkbühne gehen, als einen Irokesenschnitt. Weil wir irgendwie der Meinung waren, dass das mehr anders ist als die Fläche von Leuten, die genau dasselbe haben. Das habe ich auch in der politischen Linken, in der radikalen Linken so sehr schnell nicht mehr verstanden, dass die Leute sich genauso uniformieren im Namen der Individualität.
Also zunächst muss man sagen, dass Kritik zum Kapitalismus dazugehört. Kritik in gewissermaßen das andere der kapitalistischen Form von Vergesellschaftung ist, aber auch ein fundamentaler Bestandteil. Der Kapitalismus ist kein statischer Block, sondern ist etwas, was sich ständig verändert.
Es gibt halt diese Abstoßungsmomente auch integriert in der Kulturindustrie, entweder subkutan, also so, dass man irgendwie wie Horkheimer und Adorno dann irgendwann ein klaustrophobisches Gefühl bekommt, wenn man zu oft in amerikanische Kinofilme geht. Oder umgekehrt, das ist eben ganz direkt, also integriert ist in Sachen wie dem Horrorfilm oder bestimmten Musikrichtungen. Also insofern würde ich sagen, selbst die kapitalistische Mainstream-Kultur hat was Abschreckendes, Abstoßendes meistens in irgendeiner Form integriert. Und das Interessante ist dann erstens natürlich auch wieder, wie man es liest, und zweitens aber auch, dass Formen der Gegenkultur das eben stark herausholen, übertreiben und was Neues draus machen. Wenn wir jetzt irgendwie in der Alltagskultur oder den Gegenkulturen des 20. Jahrhunderts guckt, dann gibt es das natürlich ständig. Also was immer als Beispiel genannt wird, ist Punk. Aber es gibt zahlreiche andere Gegenkulturen. Also wenn man an Gothic denkt, wenn man an Black Metal denkt, also es gibt eigentlich in fast jeder Gegenkultur ein aggressives Moment, was auch nicht aufgeht in der Aggression gegen den Feind, sondern eben wo tatsächlich verstörende Momente eingesetzt werden. Und das heißt, wo der schöne Schein der Warenästhetik oder der Kulturindustrie auf diese Weise durchbrochen wird. Und das ist, ich finde das immer teilweise wirklich befreiend. Also ich finde, das ist eine andere Art und Weise, Kultur zu machen oder mit kulturellen Artefakten umzugehen. Aber es ist natürlich auch ein Teil dessen, was sehr gut reintegrierbar ist, weil es eben ein Teil dessen ist, was die nötige Abwechslung stiftet. Also ich meine, alles, was an kapitalistischer Kulturproduktion abläuft, setzt eben ganz stark auf dieses Abwechslungs- und immer wieder Schockelement. Es wird immer wieder was Neues rausgeholt, was eben die Leute doch nochmal hinterm Herd hervorholt und irgendwie in eben ein paar mehr Cent aus der Tasche rauslockt. Und deswegen ist es schwierig. Also gerade rein ästhetische Qualitäten, egal ob das jetzt irgendwie besonders schön oder besonders bedrohlich ist, haben eine enorme Marktgängigkeit. Und insofern ist es gerade bei diesen Sachen eben sehr schwer zu sagen, in denen kristallisiert sich der Widerstand.
Da brauchst du kein Soziologe sein, da kannst du auch irgendwie Chef von der Kunsthalle sein. Also da weißt du auch schon seit langem, der härteste Underground hängt irgendwann in meinem Museum. Also das war schon immer so. Also meine Lieblingskunstgruppe Cobra, die so eigentlich, also inhaltlich am radikalsten so gegangen sind. Meine erste große Cobra-Ausstellung habe ich in der Hypo-Vereinsbank in München gesehen. Also so ist das.
Bis zu einem gewissen Grad natürlich alle kulturellen Bewegungen nur beschränkt wirksam. Solche Scheingegenbewegungen, die in Wirklichkeit stabilisieren wirken, auch das gibt es immer. Aber was man natürlich sagen muss, ist, ich denke, solange es quasi harte Gründe gibt, unzufrieden zu sein, ist es oft nur eine Frage einer Formulierung, eines Begriffs, einer kleinen Verschiebung und plötzlich sieht alles ganz anders aus. Ne?
Die jeweiligen Formen, die der Kapitalismus angenommen hat, haben auch immer ganz wesentlich damit zu tun, welche Gegenkräfte sich ihm in der jeweiligen historischen Situation oder in dem jeweiligen Land, in der jeweiligen Region entgegengestellt haben. Gegenkräfte, Kritik. Also in einem Land, wo es eine große Arbeiterbewegung gab, die auf soziale Gerechtigkeit, gegen Ausbeutung gekämpft hat, wird, wie jetzt in den westeuropäischen Ländern der Nachkriegszeit, hat ein eher wohlfahrtsstaatlich gebändigter Kapitalismus sich herausgebildet, der zumindest von den 50ern bis in die 70er, 80er Jahre hinein doch eine relativ stabile Formation gebildet hat. Der ist inzwischen in die Krise geraten oder der ist inzwischen nicht mehr in dieser Weise existent. Aber ja, das war ein Ergebnis von sozialen Kämpfen, das war das Ergebnis von Kritik und es war gleichzeitig eine Modernisierung des Kapitalismus, die zu seiner zumindest temporären Stabilisierung beigetragen hat.
Ich meine, normalerweise wird es immer so rum abgebildet, dass gesagt wird, der Kapitalismus hat einen starken Magen, er kann sozusagen alles integrieren und eben also auch die stärksten gegenkapitalistischen Impulse, revolutionären Impulse sind eigentlich mindestens kulturindustriell dann aufgesogen worden. Das ist natürlich mit der Kultur der 1960er und 1970er Jahre ganz stark der Fall gewesen, mit großen Teilen der Popkultur. Man kann es aber auch umgekehrt denken. Und da, finde ich, werden Leute wie Benjamin auf jeden Fall interessant, weil bei Benjamin der Gedanke eben genau umgekehrt läuft. Da wird gesagt, es ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, dass der Kapitalismus das Wunschleben der Menschen in diesem Sinne verfügbar macht, disponibilisiert, umarbeitet, vielleicht auch nur aufstört. Das heißt, es werden unglaublich viele Leidenschaften und Begehrlichkeiten geweckt, die zumindest im jeweils bestehenden Kapitalismus eigentlich nicht befriedigt werden können. Und dann gibt es eigentlich noch zwei verschiedene Pfade, die also definitiv auch offen stehen und es ist auch klar, welcher dann meistens beschritten wird. Der eine Pfad ist eben derjenige, dass tatsächlich bestimmte Strukturen des Kapitalismus umgewälzt werden. Also das ist ja was berühmt geworden, es ist ja tatsächlich eben die Umwälzung des fordistischen Kapitalismus gewesen oder die, sagen wir mal, tatsächlich Erosion des fordistischen Kapitalismus, dass also die Leute sich dagegen gewehrt haben, in große organisatorische Strukturen eingespannt zu sein, nur ein Minimum an Gestaltungsfreiheit zu haben, einen normierten, reglementierten Arbeitstag zu haben, ganz stark vorgegebene Rollenmuster zum Beispiel in der bürgerlichen Familie zu haben. Alles das war ja tatsächlich eben prägend in den, sagen wir mal, 1930er bis 50er Jahren. Und dass sich die Leute dagegen gewehrt haben, hat sicher positiv etwas zu tun mit der kapitalistischen Kulturindustrie. Das heißt, dass also da eben neue Energien freigesetzt worden sind. Das ist aber natürlich etwas, was größtenteils geführt hat zu Veränderungen des Kapitalismus selbst. Ich meine, es sind genug Gegenprojekte entstanden in dieser Zeit, vom ökonomischen, also kleine selbstverwaltete Gruppen bis hin zum politischen. Also ich meine, in Mitteleuropa war es ja zum Teil sehr kritisch, wie die kapitalistische Ordnung noch aufrechterhalten werden konnte. Und im größeren ökonomischen Maßstab dann auch tatsächlich, dass eben die Arbeiterschaften dieser Zeit sich fast gewinnschädigenden Anteil des Produkts dann tatsächlich erkämpft haben. Also es gab schon einige Bewegungen, aber es ist natürlich vom Kapitalismus aufgenommen worden und dann letztendlich auch umgekehrt worden in der neoliberalen Gegenoffensive. Es gibt dann noch die andere Möglichkeit, und das ist der Pfad, der normalerweise nicht beschritten wird, Und das ist eben die Möglichkeit, dass tatsächlich nicht kapitalistische Weisen der Vergesellschaftung denkbar werden. Und da muss man eben leider sagen, in den meisten Teilen der Geschichte denkbar und nicht realisiert. Denn selbst wenn man sagt, es gibt ja auch im großen Maßstab im 20. Jahrhundert tatsächlich kommunistische, nicht kapitalistische Projekte, dann ist es so, dass diese Freisetzung des Wunschlebens da ganz sicher nicht realisiert worden ist. Also gerade dieser sozusagen anarchistische Teil der kapitalistischen Kultur wartet eigentlich noch auf seine emanzipatorische Einlösung. Und da kann man nur sagen, da gibt es immer wieder Impulse, die reichen für sich alleine nicht aus. Die müssen verbunden werden mit anderen Impulsen, also zum Beispiel mit Kämpfen um Lohnarbeit, mit der Frage, ob sich eine Gesellschaft überhaupt um Lohnarbeit herum organisieren sollte und ob das nicht inzwischen auch in die Krise geraten ist. Aber das ist sicher so, dass da, sagen wir mal, das kulturell durcheinander geratene Wunschleben nicht ausreicht, sondern das ist, wenn, dann ein Teil einer breiteren Emanzipationsbewegung.
Es gibt ja auch in Deutschland einige Buchveröffentlichungen dazu, also da auch relativ viel diskutiert, das Buch von Sascha Lobo und von Holm Friebe. Wir nennen es Arbeit, wo das auch hochgehalten wird. Also wir sind selbstbestimmt, wir können selbstbestimmt wählen, wann wir zu arbeiten haben. Das kann mal 24 Uhr sein, das kann aber auch mal heißen, dass ich ausschlafen kann. Das ist natürlich bei freien Radios recht häufig so, dass man auch über etwas redet. Wir wollen auch nochmal kurz einen zu Wort kommen lassen, der das von sich aus auch macht, der zum Beispiel Bücher veröffentlicht, der relativ viel mit Street Art macht. Christian Heinecke, der auch in Halle relativ bekannt ist, als Street Art Künstler mittlerweile in Berlin lebt.
Da gibt es bei mir mehrere Schienen. Also einmal in dieser künstlerischen Schiene habe ich sehr viele Kontakte, dass man halt Ausstellungen organisiert oder zur Ausstellung eingeladen wird. Dann habe ich halt eine Künstlergruppe, die auch im Netz relativ locker agiert. Und halt versucht, über diese ganze Vernetzung im Internet neue Aufträge ranzuholen. Ich bin ja auch der Autor eines Buches und das Buch, beziehungsweise die Inhalte des Buches, habe ich auch über solche Netzwerke zusammengetragen innerhalb von 3 Monaten. Also es war für mich auch selbst total erstaunlich, in welcher kurzen Zeit man mit Leuten zusammenarbeiten kann, was man da in so einer kurzen Zeit auf die Beine stellen kann. Also ich habe es wirklich geschafft, mit 20 Leuten im Netz irgendwie den Inhalten eines Buches in 2,5 Monaten zusammenzutragen. Das ist das, was ich immer machen wollte und das, was ich im Endeffekt auch durchgezogen habe. Also ich konnte mir nie vorstellen, dass ich mich irgendwo bewerbe und da ein Angestelltenverhältnis eingehe und die ganze Zeit für jemand meine Ideen opfere. Also ich hatte immer sehr viele Sachen im Kopf und die wollte ich alle umsetzen. Also ich wollte einfach machen. Und deshalb habe ich mir gedacht, die beste Möglichkeit einfach zu machen, ist eine Selbstständigkeit.
Christian Heinecke, einer von denen, über die Richard Florida spricht in seinem Buch, einer von denen über die dann in Deutschland zum Beispiel Holm Friebe, Sascha Lobo gesprochen haben. Das klingt erstmal sehr gut. Also das klingt nach Selbstbestimmung, das klingt nach ich kann wählen. Wie würde man das aus soziologischer Sicht bewerten?
Also man kann wählen, man kann sich entscheiden. Das heißt aber auch, man muss sich entscheiden, man muss wählen. Man ist für seinen Erfolg, den kann man sich dann auf die eigene Rechnung schreiben, aber man ist auch dann für sein mögliches Scheitern oder für prekäre Verhältnisse, in die man geraten kann, selbstverantwortlich. Das ist das Dilemma des Wählenmüssens. Ich will jetzt gar nicht dafür plädieren, dass man statt der Freiheit des Wählenkönnens und dem Zwang des Wählenmüssens wieder Verhältnisse sich herbeiwünscht, indem einem gesagt wird, was man tut und indem man nach Befehl und Gehorsam oder nach dem, was der Vorgesetzte sagt, funktioniert. Das ist nicht die Alternative, aber auch dieses Lied der Freiheit, der unternehmerischen Freiheit, für das dann solche Leute wie Lobo oder Friebe oder auch der gerade zitiert oder den wir gerade gehört haben, als Beispiele stehen können. Das, was sie machen, ist jetzt mal erstmal für sich genommen jenseits aller Kritik. Wenn jemand so arbeiten will und so arbeiten kann, wunderbar. gar nichts gegen zu sagen. Das Problem setzt da an, und das betrifft dann eher solche Autoren wie Lobo und Friebe, dass daraus ein Modell gemacht wird. Dass gesagt, dass das etwas Hippes ist, dass das dann auch ein Faktor ist, der etwa in dem Stadtmarketing von Berlin eine große Rolle spielt. Wenn Wovereit sagt, arm aber sexy sei Berlin, dann sind das, zielt das genau auf solche Leute. Und da wird auch mit zum Teil doch sehr auch entwürdigenden, sehr anstrengenden Lebensverhältnissen, in denen Leute gar nicht so freiwillig geraten sind, dann Werbung gemacht. Oder da sieht man genau in einer, doch finde ich auch zynischen Perspektive, über die Prekarität der allermeisten dieser Selbstständigen hinweg. Also wenn ich höre, dass von den Absolventen der HGB in Leipzig, also der Kunsthochschule, sehr auch international renommierten Kunsthochschule in Leipzig, 5% der Absolventinnen und Absolventen nach dem Ende ihres Studiums von ihrer Kunst leben können und alle anderen auf Hartz IV sind oder wer weiß, was für Jobs machen, die jetzt nur sehr mittelbar oder gar nicht mit ihrer künstlerischen Tätigkeit zu tun haben, dann ist das mit dieser neuen Selbstständigkeit der Kreativen nicht unbedingt so weit her. Und ich denke auch viele, die selbstständig arbeiten, würden gerne, wenn sie denn die Möglichkeit hätten, einen festangestellten Job nehmen. Man kann das vielleicht machen in einer Lebensphase, wo man sehr flexibel ist, wo man auch noch mit wenig Geld auskommt, wo man keine großen Ansprüche hat, wo man vielleicht auch noch keine Kinder hat, wo man noch nicht sich um die Frage der Altersversorgung kümmert. Da sind solche sehr flexiblen, projektförmigen, mit wenig äußeren Verpflichtungen verbundenen Formen des auch kreativen Arbeitens sehr attraktiv. Meiner Beobachtung nach verliert das an Attraktivität, wenn auch sich auch die Lebensbedingungen ändern. Also mit 3 Kindern ist das unter Umständen schwierig. Da braucht man einfach mehr Geld, als man in Berlin als gemeiner Street-Art-Künstler in der Regel verdienen kann. Ausgangspunkt für mich war, dass ich mich beschäftigt habe mit der Tatsache, dass in unserer Gegenwartsgesellschaft meiner Wahrnehmung nach wir in ganz vielen Lebensbereichen aufgefordert werden, angehalten werden, uns unternehmerisch zu verhalten. Auch Unis sollen jetzt unternehmerische Universitäten werden. Wir alle sollen gewissermaßen unternehmerische Selbste werden und allzeit flexibel, innovativ und eben auch kreativ sein. Und in dem Kontext bin ich eben auf Kreativität gestoßen. Ich habe mir zunächst dann mal die ökonomische Literatur, was sagen eigentlich die Ökonomen, was macht einen Unternehmer aus? Und dann taucht da unter einer der bekanntesten Definitionen, was ein Unternehmer ist. Er ist ein schöpferischer Zerstörer. Das klingt erstmal nicht unbedingt nach dem Mann im schwarzen Anzug und Frack und mit der Melone auf dem Kopf und der dicken Zigarre im Mund, sondern das klingt ja fast schon subversiv. Zerstörer, schöpferisch, im Wort schöpferisch ist ja die deutsche Variante des Kreativen schon drin. Wieso sind Unternehmer nun, wenn man Schumpeter, so heißt dieser Ökonom, der das gesagt hat, glaubt, wieso sind nun Unternehmer schöpferische Zerstörer? Weil sie, sagt Schumpeter, anders als Manager, die nur die Bestände verwalten, die nur organisieren und den Status quo weiterführen, die Produktionsverhältnisse verändern, Produktionslinien umstoßen, neue Märkte erschließen, indem sie Neues machen, und dazu müssen sie Altes zerstören. Das ist sozusagen die ökonomische Erklärung der Notwendigkeit von Kreativität für den Unternehmer. Daraus rührt der unternehmerische Gewinn. So, das war erstmal etwas sehr Irritierendes, auf diesem Feld ein hohes Lied der Kreativität zu hören. Kreativität, was sonst eher mit künstlerischem Handeln oder auch vielleicht eben in politischen Zusammenhängen mit der Erfindung des Sozialen, mit sozialen Veränderungsprozessen, wie auch immer die dann im Einzelnen aussehen, verbunden ist. Und wenn man zurückgeht, etwa auf die Zeit von 68, die berühmte Losung, die an den Pariser Mauerwänden stand, die Fantasie an die Macht, das Fantasie ja auch etwas, was sehr eng verbunden ist mit Kreativität. Also scheint da etwas zu sein, was in sehr unterschiedlichen Kontexten auftaucht und eine Anforderung ist, auch eine Sehnsucht ist, etwas, was man sein will, was gleichermaßen in linksradikalen politischen Zusammenhängen, die Pariser Mauerwende, die Fantasie an die Macht und in Anforderungen an werdende oder schon bestehende Unternehmer geht. Das fand ich erstmal eine interessante Beobachtung. Ja, und dann habe ich mir gefragt, was ist das eigentlich, Kreativität? Kreativität, kreativ sein heißt, etwas Neues zu schaffen, schöpferisch zu sein, etwas zu schaffen, was vorher nicht da war. Und ist das mit dem Neuen immer so ein Problem? Je genauer man hinguckt, desto mehr sieht man immer schon, dass es etwas radikal Neues gar nicht geben kann. Jedes Neue baut auf irgendetwas Altes auf und so weiter. Aber auf der anderen Seite gibt es auch nicht nur bloße Wiederholungen, sondern es sind immer schöpferische Variationen, also es verändert sich. In diesem Spannungsfeld steht dann auch das, was man mit kreativ bezeichnet. Dann, ja, habe ich weitergeschaut, habe dann auch so bei so Psychologen nachgeschaut, die hatten dann auch Theorien der Kreativität, die ganz eng an der Ökonomie wieder dran liegen, die dann sagen, ja, kreativ ist das, was Leute für sich interessieren kann, was Aufmerksamkeit binden kann, wo man etwas, ja, man möchte nicht immer das Gleiche wahrnehmen, man möchte nicht das Gleiche serviert bekommen, möchte etwas Neues haben und das Neue, was Aufmerksamkeit, nicht alles Neue ist kreativ, sondern das ist kreativ, das Aufmerksamkeit an sich binden kann. Also auch letztlich wieder der Erfolg beim Kunden ist der Ausweis der Kreativität. Und solche Beschreibungen von Kreativität boomten. Im Jahr 2005 ist es erschienen, ein ganz, ganz viel diskutiertes, vor allen Dingen im angloamerikanischen Bereich viel diskutiertes Buch eines amerikanischen Stadtsoziologen, Richard Florida, der gerade, das Buch heißt The Rise of the Creative Class, der Aufstieg der kreativen Klasse, der geradezu ja eben eine neue Klasse ausgemacht hatte, die Kreativarbeiter, die Kreativen. Das war bei ihm dann ein bisschen diffus. Das waren auf der einen Seite die Künstler, das waren aber auch Softwareentwickler, das waren alle Leute, die jetzt im wissenschaftlichen Bereich tätig waren, aber auch Lehrer, also auch die Menschen, die jetzt eben im Bildungs- und Erziehungsbereich tätig waren. Und seine These war nun, auch wiederum auf die Wirtschaft bezogen, die Regionen, die Städte boomen, die es schaffen, möglichst viele Kreative bei sich zu versammeln, kreative Industrien bei sich zu versammeln. Und weil die Kreativen, so seine These, nicht nur interessante Arbeitsplätze haben wollen, sondern auch ein interessantes kulturelles Umfeld haben wollen. Die wollen es auch ein bisschen schräg haben, die wollen es ein bisschen öko haben. Sind die Städte wirtschaftlich prosperierend, die entsprechende Infrastrukturen haben, eine entsprechende Kultur haben? Dann macht er wirklich abstruse Sachen, macht da so statistische Relationen, dass er vergleicht die Zahl der Künstler in einer bestimmten Stadt oder die Zahl der Schwulen und Lesben in einer Stadt, die dann auch als schräge Vögel gelten und irgendwie mit diesem Kreativ-Flair verbunden sind und glaubt dann, also man kann das wahrscheinlich in so statistischer Hinsicht auch alles sehr fraglich finden, wie er da argumentiert, aber er versucht so eben nachzuweisen, Kreativität ist ein Standortfaktor, ist eine Wirtschaftskraft und deshalb tun Regionen daran, in kreatives Umfeld zu investieren.
Ich kann gleich anknüpfen an das, was Kollege Bröckling gesagt hat, diese Kreativitätsfrage, kreative Zerstörung. Es ist eine doppelbödige Angelegenheit. Das hat zwei Seiten. Das eine ist natürlich, dass die moderne, vermarktlichte Gesellschaft alles eingemeindet. Auch Kreativität, auch Subversivität, auch ihre eigene Kritik, was immer sich verkaufen lässt, lässt sich verkaufen. Und deswegen wird gleichsam auch alles andere, auch Gegenkultur, wird natürlich eingemeindet und vermarktlicht. Das ist die eine Geschichte. Die zweite ist, wir haben eine sonderbare Spannung zwischen Individualisierung und Konformität. Denn so kreativ und so spontan dürfen die Menschen ja auch wieder nicht sein, dass sie nicht funktionieren. Auf der einen Seite haben wir die große Botschaft der Gegenwart, du musst ganz individuell sein, originell sein, du musst gleichsam dich selbst zu einem marktfähigen Produkt machen, du musst deine Unique Selling Proposition entwickeln. Aber auf der anderen Seite sind wir natürlich Teil einer großen Maschine, die so verflochten und voneinander abhängig ist, dass wir sehr gut funktionieren müssen. dass alle sehr konform sein müssen, dass es mit der Spontanität vielleicht nicht gar so weit her ist. Und diese beiden Sachen, diese beiden völlig unterschiedlichen Gegensätze, da, die muss man nun irgendwie zusammenbringen. Du musst originell sein, aber du darfst nur originell sein auf eine ganz bestimmte konforme Weise, auf ganz bestimmten Inseln, damit die ganze Geschichte ja funktioniert. Denn viele andere sind in dieser verwobenen Sache auf dich selbst angewiesen. Deshalb bist du ein Rädchen, das als Rädchen auch einigermaßen gut funktionieren muss. Das heißt, mit dieser Spannung haben wir zu tun. Und das hat die Gegenwartsgesellschaft gelöst.
Immer schon hat Kritik dazu beigetragen, den Kapitalismus zu modernisieren und ihn auf diese Weise zu stabilisieren. Wird auch weiter so sein, das ist ja kein Argument, keine Kritik mehr leisten zu können. Dass etwas vereinnahmt, dass etwas enteignet werden kann, ist ja kein Argument, es nicht zu tun. Das zeigt sich ja immer erst im Nachhinein. Also ob was, welche Dynamik bestimmte Formen der Kritik, der Ideologiekritik, welche Formen auch bestimmte soziale Bewegungen, Widerständigkeiten, Verweigerungsformen finden, das wissen wir ja nicht im Vorhinein. Was man sagen kann, ist, dass nichts davor per se erstmal gefeit ist dagegen, vereinnahmt zu werden, umgeformt zu werden, eingebaut zu werden in so eine Art kybernetische Rückkopplung, wo es dann, sei es nur so als Seismograph, wo vielleicht Verwerfungen sind oder wo es gewisse Akzeptanzprobleme gibt, auf die dann Politik zum Beispiel wieder reagieren kann. Davor ist man nie gefeit, aber das heißt ja nicht, dass man nichts verändert. Und wenn Kritik Teil von kapitalistischer Modernisierung ist, dann heißt das ja nicht, dass Kritik nichts bewirkt. Sie hat nicht das bewirkt, was sie mal angetreten hat, die utopischen Erwartungen, die Vorstellungen, den Kapitalismus als Form der Vergesellschaftung ganz hinter sich lassen zu können. Das hat Kritik bis jetzt nicht bewirkt. Aber sie hat immerhin die Form des Kapitalismus verändert. Ob das zum Besseren ist, möchte ich völlig dahingestellt lassen. Aber Kritik hat Effekte. Sie hat nicht unbedingt immer die Effekte, aber das gilt für jedes Handeln. Also wir können alles Mögliche tun und das, was hinten bei rauskommt, ist nicht immer das, was wir gewollt haben, als wir angetreten haben. Und das gilt für Formen von Kritik, wie für jede andere Form sozialer Praxis auch. Das ist ja kein Grund, das Handeln einzustellen. Im Gegenteil, man könnte auch so argumentieren, so eine klassische marxistische Form von Kritik hatten Kritik ja sehr stark an die Klassenzugehörigkeit, der Klassenposition gebunden. Die proletarische Position gegen die kapitalistisch-bourgeoise Position. Und über diese Klassenposition, die dann in den orthodoxen Varianten auch noch von der Partei zentralistisch verkörpert wurde, repräsentiert wurde, das war dann der historische Ort, von dem eine Fundamentalkritik der Gesellschaft im Selbstverständnis des orthodoxen Marxismus ausgehen sollte. Und wenn man, und dann waren das Vorstellungen von ökonomischer Krise, die nötig sind als Voraussetzung für eine Revolution. Also ein sehr stark auch auf ökonomische Verhältnisse, auf ökonomische Krise eingeengtes Verständnis einer wirklich radikalen politischen Veränderung. Wenn man diese ökonomistische Engführung nun mal hinter sich lässt und sagen, Politik, Kritik, Widerständigkeiten, Subversion lassen sich nicht einengen auf ökonomische. Das Ökonomische ist zweifellos von ganz zentraler Bedeutung, aber es gibt eben auch Bedeutungskämpfe, es gibt auch Kulturkämpfe und die haben wiederum auch Auswirkungen auf die ökonomische Vergesellschaftungsform. Dann heißt das auch, Kritik ist vielleicht nicht in der Lage, das ganz andere herbeizuführen. Aber und dann die Revolution, das sind auch Lehrformeln, die heute fast schon was Don Quixote-haftes haben, wenn man das noch in den Mund nimmt. So, aber gleichzeitig entlastet das ja auch widerständige Praktiken. Man muss sich nicht mehr sagen lassen, man sei ein bloßer Reformist, weil man gegen den Bau eines bestimmten Kernkraftwerks oder des Bahnhofs in Stuttgart argumentiert. Also man kann auch gegen einzelne Projekte, gegen einzelne Phänomene, die einen stören, gegen bestimmte Formen von Ungerechtigkeit, die einen empören, agieren, ohne dass damit gleich die Totalveränderung der Gesellschaft mitgewollt sein muss. Also Kritik als Strategie der radikalen Revolution ist vielleicht in den Hintergrund getreten. Wie gesagt, man muss schon fast Don Quixote-haft sein, um das heute noch so selbstbewusst vertreten zu können. Aber gleichzeitig ist Kritik an Verhältnissen, die Leiden verursachen, über die man sich empört, auch immer möglich. Das ist die andere Seite. Also eigentlich gar keine These, gar keine Theorie, die auf so etwas wie Fatalismus und es hat sowieso keinen Zweck, weil alles vereinnahmt wird, herausläuft, sondern eher eine ganz aktivistische Konzeption, die sagt, ja, es geht jederzeit, aber immer als Widerstand gegen ganz konkrete Punkte, wo man, zu denen man auf Distanz gehen kann, an denen, die man zu ändern versuchen kann und nicht mehr als sozusagen Reduzierung alles auf die Frage nach dem ganz anderen, nach dem Jenseits.
Ich glaube, dass wir zwei große klassische Pakete haben, die wir gut kennen. Das eine bezieht sich auf Reputation. Das heißt, das ist der alte demonstrative Konsum von Thorsten Veblen und anderen. Man sagt, gut, ich will meinen Nachbarn imponieren. Ich will ihnen zeigen, dass ich das größere Auto habe und den größeren Swimmingpool. Und ich habe das neueste Kleid, damit die Nachbarin ganz grün wird im Gesicht verneigt. Das ist sozusagen etwas, wo man klar mit Größe und mit Reichtum punkten will. Das zweite ist eigentlich fast ein Gegensatz, ein Manipulationsmodell. Das hat man schon Vance Packard und andere beschrieben, wo der Konsument ein armes Hascherl ist, ein Objekt gleichsam einer übermächtigen Werbeindustrie. Er wird manipuliert, verführt. Er wird durch alle psychologischen und Marketing-Tricks dazu gebracht, in das nächste Einkaufszentrum zu eilen. Er ist also eigentlich ein passives Individuum, ein Getriebener. Das haben die Werbeleute natürlich längst begriffen. Ein drittes Modell, ganz wichtig, ist ein Identitätsmodell. Es wird nahegelegt, dass der Konsum nicht so sehr den anderen imponieren soll, sondern sich selbst. Dass natürlich auch die Bilder, die Symbole, mit denen gearbeitet wird, auf Identitätsschaffung hinlaufen. Das heißt, wenn ich, wie vorhin schon gesagt, meine eigene Identität, meine originelle Identität irgendwie aufbauen muss, dann geht es eigentlich nur über Kaufen. Ich behänge mich mit den richtigen Accessoires, ich muss das richtige elektronische Spielzeug haben, ich muss die richtige Haarfarbe haben, je nachdem, ist nach Lebensstilen ganz unterschiedlich, ob ich da quasi eine windschlüpfrige Karriere hinlegen möchte, oder ob ich mir die Haare grün färbe oder ob ich mich alternativ oder sonst wie vegetarisch gebärde. Alles sozusagen hat ja gewisse Märkte und hat gewisse Plattformen. Aber im Prinzip geht alles das darauf hinein, mir zunächst einmal selbst zu imponieren, mich anzumachen, richtig? Das heißt, mir zu imponieren, die neuen Schuhe, die neuen Nike-Schuhe, ebenso wie das neue Sportauto, verleihen dann in erster Linie mir mal ein gutes Gefühl, ich bin ein ganz ein anderer Mensch, wenn ich das auf diese Weise benutze oder vor mir hertrage. Das ist irgendwie ein wesentlicher Punkt, der natürlich, die Marketingleute wissen das auch, in allen Werbeanzeigen, in den Journalen, wird ja mit dieser Identitätsschaffung auch gespielt. Du bist nur Mensch, indem du kaufst, indem du richtig kaufst, indem du dich richtig aufmotzt. Das ist eigentlich eine der ganz wesentlichen Geschichten, ohne die man Werbung heute nicht verstehen kann.
Damit sind jetzt nicht nur Identifikationen gemeint, im Sinne von sich für irgendwas interessieren, mit irgendwas gerne sich umgeben, sondern damit ist Identität im starken Sinne gemeint, wie so, ich bin das und das und das bin ich essentiell. Gemeint ist einfach, dass die einzige politische Berechtigung, sich identitär zu verhalten oder sich als identisch mit sich und seiner Gruppe zu verhalten, Widerstand ist. Also das heißt, wenn man in irgendeiner Weise als eine bestimmte Gruppe verfolgt wird, dann hat es einen Sinn, dass man sich auf diese Gruppe identitär bezieht und sich sozusagen wehrt. Wenn man aber nicht diese verfolgte Gruppe ist, sondern wenn man sozusagen in einer Konstellation, wo man ohnehin gleiche Mittel hat wie sein Gegenüber oder sein Gegner, sich auf eine Identität zurückzieht, diese Identität mobilisiert, da hat man sozusagen den Kern von Faschismus. Also den Kern von einem Verhalten, das auch der Kern des Faschismus ist.
Es wird ganz viel nicht nutzbar gemacht. Also und die Vereinnahmung, das Absorbieren ist immer nur eine Sache. Es gibt auch bei widerständigen Praktiken bei Formen von Kritik immer die andere Strategie der Repression oder der Marginalisierung. Es gibt auch Bewegungen, auch die kann man jetzt mal jenseits dessen, was man gut findet, was man unterstützenswert findet. Es gibt immer Formen von Praxis, die radikal unterdrückt werden. Auch das gibt es ja bis heute und in der Gegenwart. Vielleicht ist es auch ein Blick von westlichen, sehr geschmeidigen Gesellschaften, die sehr vieles aufnehmen können, ein solcher Blick, der eher auf diese integrativen, absorbierenden Kräfte von Kritik schaut. Wenn wir an andere Regionen, denken Sie an Mexiko, an soziale Bewegungen in anderen Regionen der Welt, die mit massiven Repressionen konfrontiert haben. Auch das ist Teil der Kämpfe, die derzeit stattfinden.